Wir haben letzte Woche über Berufung gesprochen. Nein, ich habe letzte Woche über Berufung gesprochen. Und so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich habe nämlich über die Kosten von Berufung gesprochen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil da wird gar nicht so furchtbar viel drüber gesprochen. Und ganz oft steht man dann da und denkt sich, boah, das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Habe ich mir schöner vorgestellt. Aber wenn ihr noch nicht abgeschreckt seid, würde ich heute nochmal über Berufung sprechen. Alex guckt ganz skeptisch. ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe gerade diese Woche wieder jemanden bei mir zu Hause sitzen gehabt, auch nicht Teil der Gemeinde, und das Thema Berufung poppt immer wieder hoch. Das ist so, das ist etwas, was in uns gärt. Wir wollen doch alle wissen, was ist mein Sinn, ne? Deshalb es ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber reden. Ich habe mal geguckt, was ist Berufung? Was sagt das Internet dazu? Wikipedia sagt zum Beispiel dazu: Unter Berufung im religiös-spirituellen Sinn wird das Vernehmen oder Verspüren einer inneren Stimme verstanden, die einen zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. Das finde ich schon mal sehr spannend. Bei der Berufung in ein Amt wird man zur Übernahme von Verantwortung berufen. Also man wird dazu berufen, einen Lehrstuhl anzunehmen oder eine Professur anzunehmen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde weitergehen und sagen, Berufung ist die Leidenschaft, die Gott in dein Herz pflanzt, die zu deiner Identität wird, sodass du ihm darin dienen kannst. Berufung ist die Leidenschaft, die Gott in dein Herz pflanzt, zu deiner Identität werden lässt, sodass du ihm darin dienen kannst. Berufung ist nichts, womit wir irgendwie so ein wohliges Gefühl haben. Also wenn man eigentlich nur auf so ein wohliges Gefühl aus ist, dann sollte man Gott nicht unbedingt um eine Berufung bitten. Weil wir ja auch gemerkt haben, wir geraten auch bei Berufung schon immer wieder unter Druck. Darüber haben wir ja letzte Woche auch ein bisschen nachgedacht. Berufung bedeutet Verantwortung übernehmen, was ja auch Wikipedia sagt. Und das hören wir dann auch gerne so mit diesen Leistungsohren. Ich habe riesige Leistungsohren. Also was Leistung betrifft, bin ich ein afrikanischer Elefant. Die Leistungsohren habe ich. Aber ich hoffe, ich kann das heute ein bisschen entzerren. Ich möchte gerne zwei Stellen in der Bibel parallel mit euch betrachten. Und zuerst lesen wir 1. Samuel 16. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihm erwählt. Und Samuel sprach zu ihm: Sind das die Knaben alle? Das ist übrigens eine Luther-Übersetzung. Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das ist die erste Bibelstelle aus dem Alten Testament, die uns die Berufung Davids zum König zeigt. David wird gesalbt, um König zu sein. Ich möchte direkt eine Parallelstelle dazu zeigen aus dem Neuen Testament. Und zwar Matthäus 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich finde das total spannend, diese Parallelen zu sehen. Wir haben David im Alten Testament, der ein Vorfahr Jesu ist. Jesu ist aus dem Geschlecht Davids entstanden. Und wir sehen zuerst die Salbung, die Berufung Davids durch Gott, ausgeführt durch Samuel. Berufen dazu, König zu sein. Und der Geist Gottes kam über ihn. Und dann parallel im Neuen Testament die Taufe Jesu, der von Gott berufen war, König aller Könige zu sein. Und der Geist kam über ihn. Und was ich so spannend finde, ist, dass Gott sagt, indem er Jesu Berufung offenbart, dass er sagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, welche Bedeutung der Name David hat? Der Name David bedeutet Geliebter oder Geliebter Gottes. Und ich finde es total faszinierend, diese Parallelen zu sehen. Es hat mich unglaublich berührt, weil ich glaube, dass da ein ganz fundamentales Prinzip dahinter steckt. Wisst ihr, wir sind zu einer Leistungsgesellschaft geworden. Nee, das stimmt nicht. Wir waren schon immer eine Leistungsgesellschaft. Das ist so alt wie Sündenfall. Und ich glaube aber, dass es gibt Kulturen, die sind da vielleicht ein bisschen entspannter, aber wir Deutschen, wir leisten schon gerne. Ich habe ja gesagt, ich habe Leistungsohren wie ein afrikanischer Elefant. Wir sind gerne Macher. Ich finde das so bezeichnend, schon vor Nicks Geburt, ich glaube, ich war im 4. Monat schwanger, wurde ich gefragt: Wie möchtest du denn den mal fördern? Ich habe gesagt: Hä? Weiß ja noch nicht mal, was der will, was der kann, wo es ihn hinzieht, was soll ich denn fördern?
Japanisch.
Genau. Ja, mein Kind kriegt jetzt Chinesisch über den Bauch vermittelt. Das ist ein bisschen abstrus. Wir fördern und fördern und fordern und sind Macher geworden, immer mehr. Und das Thema Burnout ist in aller Munde. Das Thema Burnout ist so zum Teil unserer Gesellschaft geworden. Und ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass wir leistungsorientiert sind. Und wir sind ja davor auch nicht gefreit. Es gibt so viele Leute, von denen ich höre, dass sie gerade aus dem Leben gerissen werden, weil sie einen Burnout haben. Und das berührt mich immer sehr. Warum hacke ich also auf diesem Thema ein bisschen rum, auf diesem Thema der dem großen Thema der Identität, das uns jetzt die letzten Wochen begleitet. Ich hacke so ein bisschen darauf rum, weil ich es eigentlich satt habe, die Kinder Gottes so schwach und machtlos zu sehen. Ich habe es satt, die Kinder Gottes so ausgelaugt und erschöpft zu erleben. Weil ich glaube, dass wir der Lüge unserer Gesellschaft auf den Leim gehen, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir leisten, leisten, leisten. Und ich glaube, wir fallen leicht in diese Falle hinein. Gerade wenn wir denken, bei diesem Thema Berufung. Wir denken, dass wenn wir eine Berufung empfangen, wir leisten, leisten, leisten müssen, damit die sich entfaltet, damit das richtig gut wird, damit das groß wird und damit man es Gott bringen kann und sagen kann, habe ich gemacht. Und klar, also ne, letzte Woche habe ich dann darüber gesprochen, was es einen kostet, was man alles bringen muss. Wir müssen schon unser Pflichtenheft erfüllen. Also Gott schenkt uns ja da auch eine Verantwortung. Das heißt ja nicht, also keiner von uns kann sich jetzt auf eine rosa Wolke setzen und Luja sorgen. Ne? Sondern wir dürfen auch was tun. Wenn wir aber unseren Wert und den Wert dessen, was wir erreichen, an unserer Leistung messen, dann werden wir definitiv unter immensen, nicht gottgewollten Druck geraten. Und ich glaube, dass das bittere Folgen hat. Wir geben nämlich Druck gerne weiter. Wenn ich Druck empfinde, hey, setz mich mal unter Druck. Und ich mache so. Wir geben den Druck weiter. Das bedeutet, wir beginnen Kontrolle auszuüben. Oder wir beginnen, und sicherlich auch oft unterbewusst, manipulieren zu werden. Und am Ende sind wir bitter und enttäuscht, dass wir nicht die Frucht in unserem Leben, in unserer Berufung sehen, die wir uns erhofft haben. Das begegnet mir in letzter Zeit immer öfter. Und es rüttelt mich auf, weil sich manchmal so ein Hauch von Hoffnungslosigkeit, von Fatalismus einnisten möchte. Besonders bei Menschen, denen auch viel anvertraut wird. Dass man denkt, das ist der Preis, dass ich am Ende total fertig bin und erstmal 70 Sozos in Anspruch nehmen muss. Und ich glaube nicht, dass das ist, wie Gott sich das vorstellt. Unsere Berufung, egal welche Berufung wir haben, nicht nur spezielle Leiterberufung, aber unsere Berufung definiert sich nicht primär über unser Tun, sondern über unser Sein. Gott hat nicht gesagt, das ist mein Sohn, der jetzt erstmal hier für Ordnung sorgt. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und David ist der Geliebte Gottes. Wenn ich bin, ohne zu müssen, setzt mich das frei. Und dann kann meine Leidenschaft sich entfalten und mein Herz bleibt dabei weich. Ich glaube, das ist auch entscheidend. In Johannes 1, Vers 12, in Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das ist so ein spannendes göttliches Prinzip. Er gibt denen Macht, wozu? Kinder Gottes zu werden, zu sein. Er gibt ihnen Macht, Kind zu sein. Einen Anteil am Erbe zu haben. Es geht immer um unser Sein. Es geht immer um unsere Identität. Um dieses Neugeborensein aus ihm. Geborensein aus Gott. Und meine Berufung entfaltet sich nicht dadurch, dass ich mir so ein Hamsterrad suche, da einsteige und dann anfange zu laufen. Weil das bringt mich ja nirgendwo hin. Ich habe aber das Gefühl, unfassbar viel geleistet zu haben. Das ist das Schöne an so einem Hamsterrad. Am Ende des Tages weißt du, boah, ich habe Kilometer geholzt. Das hat mich nirgendwo hingebracht. Meine Berufung entfaltet sich aus meiner Beziehung zu Gott Vater, zur Beziehung zu Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Jesus sagt, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und Jesus hat ja auch viel getan. Liest man die Evangelien, denkt, boah, Arbeitspensum, enorm. Warum hat der kein Burnout? Ja, Jesus war Gott. Weil er eins war mit dem Vater. Und wir können das durchaus auch für uns beanspruchen, weil Gott uns schon einen Anteil an unserem Erbe ausgezahlt hat. Gott hat uns einen Anteil an unserem Erbe ausgezahlt, indem wir den Heiligen Geist empfangen haben. Steht in Epheser. Hoffe ich. Glaube ich aber. Wisst ihr, im Alten Testament können wir nachlesen, dass all die Könige dann begannen zu scheitern, als sie selbst zu machen wurden. Anstatt Gott zu vertrauen. Anstatt Gott zu vertrauen, er hat mich hier eingesetzt. Er hat mir diese Berufung gegeben. Und ich lese diese Geschichten und ich verstehe sie schon auch als Warnung. Nicht als Warnung, weil Gott dann böse wird. Das meine ich nicht. Sondern als Negativbeispiel für Entwicklungen, die ein ungutes Ende nahmen. Weil da ein Bruch entsteht, wenn ich versuche, mir selber alles zu erarbeiten, anstatt geborgen darin zu sein, dass Gott mich in diese Berufung eingesetzt hat. David, der Geliebte Gottes, ist aber ein Positivbeispiel dafür, dass uns vielleicht auch noch so ein bisschen näher ist, weil, na, wenn ich sage, hier Jesus, der hat ja so viel gemacht und warum, dann denken wir ja tatsächlich, also ich denke tatsächlich, der war ja auch Gott. Und ich merke, an dem Punkt ist David vielleicht meinem Herzen noch ein bisschen näher. David zeigt uns aber ganz gut, wie er mit seiner Berufung umgegangen ist. Er ist auch daran gescheitert. Also er hat Punkte in seiner Lebenslinie, wo es Tiefs gab, wo er am Punkt Macht gescheitert ist, nämlich dass er Macht missbraucht hat, um Menschen wie Schachfiguren umzusetzen und sie in den Tod geführt hat. Er ist auch am Thema Sex gescheitert. Wie ist er aber damit umgegangen? Wenn er gescheitert ist, dann hat er Buße getan. Was bedeutet das? Er hat Gottes Nähe gesucht. Er hat nicht selbst versucht, es wieder gerade zu biegen, sondern er hat sich von Gott gerade biegen lassen. Er hat Gottes Gegenwart gesucht. Das finde ich, dieses Sehnen, Gottes Gegenwart zu erleben, kann man in seinen Psalmen so gut herauslesen. Ich liebe Davids Psalmen, weil sie so real für mich werden. Wenn er in seiner Berufung unter Druck geriet, weil Dinge nicht so liefen, wie er sich das vorgestellt hat, hat er Gott angefleht, ihm dieses Recht zu verschaffen. Er hat nicht selbst manipuliert, sondern seine Zuflucht immer in Gott gesucht. Sein Sein war für ihn so ganz klar. Für ihn war klar, ey Gott, du hast mich zum König berufen, dann verschaff du mir das Recht. Und ich glaube, das ist schon übertragbar, weil es geht ja um unsere Beziehung. Vater, du hast mir diese Leidenschaft ins Herz gepflanzt. Du hast gesagt, dass das mein Weg ist. Dieses Drängen, diesen Weg zu gehen, das hast du mir gegeben. Dann hilf du mir, sich zur Frucht zu bringen, dass diese Leidenschaft aufblühen kann. Verschaff du mir Möglichkeiten, Mittel, Menschen, die mich begleiten. Aus diesem Sein entsteht die Geborgenheit. Und wenn wir wissen, dass Gott gesprochen hat, und das ist ja auch Berufung für uns, dass Gott gesprochen hat, gesagt hat, das ist das, was ich dir gebe. Dann hat er uns dazu auserwählt, diese spezielle Berufung zu tragen. Dann kann ich sein. Das ist seine Idee, die er in mich gepflanzt hat. Hey, wer bin ich, dass ich Gott widerspreche? Er hat es mir geschenkt. Und wenn Jesus das bestätigt, dass das mein Weg ist, wer bist du, dass du mir sagst, dass ich falsch liege? Versteht ihr, was ich meine? dann können wir sein. Dann kannst du noch so schräge Querschüsse bekommen. Man muss nicht manipulativ und kontrollierend werden, weil wir wissen, hey, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und dieses Wissen und mein Sein, das macht mich entspannt genug, meine Arbeit zu tun, ohne daran zu zerbrechen. Das merke ich immer wieder, dass das der Schlüssel ist. In den Zeiten, in denen ich den Druck empfinde, kann ich mich auf dieses Sein berufen und erinnern, um mich dahin zu begeben, wo mein Sein entstanden ist, wo mein Sein überhaupt gebildet wurde, nämlich beim Papa. Und er hat ja ein Interesse daran, dass das, was er durch mich tun will, auch aufblüht. Das ist doch nicht nur mein Interesse. Er gibt es mir doch nicht ab und sagt, jetzt guck mal, wie du klarkommst. Sondern er sagt, hier, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen. Es liegt auch in seinem Interesse, dass das, was er durch mich tun möchte, wirklich Frucht bringt. Dass das sein Reich ausweitet. Und er hat kein Interesse daran, dass ich mich alleine daran aufhalte. Das ist eine Lüge. Sondern es geht darum, dass wir lernen, bei ihm zu sein, um seinen Willen tun zu können. Jesus war immer beim Papa angeknüpft, um das zu tun, was er dem Papa hat tun sehen. Das heißt, wir müssen nicht primär tun, sondern wir dürfen primär sein. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist sein geliebtes Kind, an dem er sich erfreut. Das ist die Wahrheit. Wir sind seine geliebten Kinder. Nicht, weil wir tun, sondern weil wir sind. Weil er gesagt hat, du bist, nicht weil du tust. Amen.
Amen.